Stell dir vor, ein Unternehmen gibt 10.000 Euro für so eine richtig professionelle Mediation aus. Also um eine wirklich toxische Führungskraft wieder auf Kurs zu bringen. So das volle Programm, weißt du?
Ja, mit Einzelgesprächen, Workshops, der ganzen HR-Begleitung.
Genau. Und auf dem Papier funktioniert das auch alles perfekt. Das sichtbare Verhalten von diesem Manager ändert sich, sagen wir mal, um 100%.
Keine blöden Sprüche mehr, alles extrem formell und korrekt.
Absolut. Aber, und das ist der Haken, als diese betroffene Mitarbeiterin dann ein paar Wochen später gefragt wird, wie sich das jetzt eigentlich so anfühlt in der Zusammenarbeit,
Was sagt sie dann?
sie schaut die HR-Verantwortliche wohl nur an und sagt einen einzigen, ziemlich harten Satz. Nämlich, ich nehme ihm das nicht ab.
Boah, ja. Und genau in diesem Punkt, an dem ja scheinbar eigentlich alles richtig gemacht wurde und die Realität trotzdem komplett anders aussieht, da sitzen wir heute an.
Richtig, willkommen zu dieser neuen tiefgehenden Analyse. Wir stürzen uns heute auf die Aufzeichnungen und auch das Skript von Axel Metzger.
Ein super spannender Typ. Coach und Mentor mit, ich glaube, rund 40 Jahren Führungserfahrung, oder?
Herr Wahnsinn, vom Projektleiter in den ganz normalen Schützengräben des Alltags bis hin zum Unternehmer. Sein Konzept läuft unter dem Motto Freisicht durch Innenwände.
Ein etwas sperriger Titel vielleicht, aber der Inhalt hat es in sich.
Total. Und das Ziel, das wir heute für dich haben, das kennst du garantiert aus deinem eigenen Arbeitsalltag. Wir wollen nämlich klären, warum diese ganzen teuren, aufwendigen Maßnahmen.
Diese ganzen Kulturoffensiven und Führungskräftetrainings.
Genau die. Warum die so oft einfach komplett verpuffen? Wir decken heute mal auf, warum diese Standardausrede, ja, wir haben da halt ein Umsetzungsproblem, völlig in die Irre führt.
Als es nämlich um etwas ganz anderes geht, um ein fundamentales Missverständnis von einem einzigen Wort, nämlich Konsequenz.
Lass uns da direkt mal reingehen. Dieses Fallbeispiel mit der Mediation am Anfang, das stammt ja aus der Quelle.
Ja, eine junge Mitarbeiterin beschwert sich über ihren Chef, der ist regelmäßig herablassend und auch offen sexistisch.
Und HR macht dann alles genau nach Lehrbuch. Die ganze Maschinerie läuft an.
Richtig, der Störfaktor wird durch einen sauberen Prozess quasi neutralisiert.
Aber jetzt spiele ich mal kurz den Advocatus Diaboli. Wenn ich jetzt da in der Personalabteilung sitze, würde ich doch sagen, Mission erfüllt.
Auf dem Papier auf jeden Fall.
Eben, wir haben das Fehlverhalten gefunden, interveniert. Das Verhalten hat sich messbar geändert. Warum, sagt Axel Metzger, der das ganze Jahr als Berater begleitet hat, auf die Reaktion der Mitarbeiterin dann ganz trocken, das war zu erwarten.
Weil sich genau in diesem Ich nehme ihm das nicht ab, dieser gigantische blinde Fleck von klassischen HR-Maßnahmen zeigt.
Wie meinst du das?
Naja, was hat die Personalabteilung denn wirklich verändert? Sie hat das sichtbare Verhalten modifiziert. Aber wie? Eigentlich nur durch massiven sozialen Druck.
Ah, okay. Der Manager weiß also, HR schaut ihm auf die Finger.
Genau. Die Geschäftsführung ist involviert. Wenn der jetzt noch einen sexistischen Spruch ablässt, dann fliegt er.
Er hat sich also quasi nur eine Maske aufgesetzt, um seinen Job zu behalten.
Absolut. Das ist reine Anpassung aus purem Selbstschutz.
Er hat im Grunde nur gelernt, den Mund zu halten. Aber seine tiefere Haltung gegenüber Frauen oder eben gegenüber dieser Mitarbeiterin.
Der Respekt, der ja eigentlich da sein sollte.
Ja, genau, der ist überhaupt nicht da. Die Haltung ist exakt dieselbe geblieben.
Exakt. Und wir Menschen, wir haben für sowas einfach evolutionär unglaublich feine Antennen. Wir hören ja nicht nur auf das, was jemand sagt.
Wir lesen zwischen den Zeilen.
Wir lesen Mikroausdrücke. Wir merken, wie jemand atmet, wie er den Raum betritt, wem schaut er im Meeting in die Augen und wen ignoriert er konsequent.
Und diese Mitarbeiterin spürt diese unterschwellige Spannung dann natürlich total. Das Verhalten ist angepasst, aber diese psychologische Sicherheit, um die es ging, die ist einfach null vorhanden.
Richtig. Und wenn also die handwerkliche Umsetzung der Maßnahme gar nicht das Problem war.
Was läuft dann schief? Laut Metzger liegt der Fehler ja darin, wie wir in Unternehmen dieses Wort Konsequenz verstehen.
Ja, weil wir im Businessalltag da zwei völlig unterschiedliche Dinge in einen Topf werfen. Er schlüsselt das total präzise auf. Ebene 1 ist so der ursprüngliche Sinn von Konsequenz.
Also Ursache und Wirkung.
Genau. Eine Wirkung, die sich ganz unausweichlich aus einer Ursache ergibt. Ein Naturgesetz quasi.
Hast du da ein Beispiel aus dem Text?
Ja, wenn eine Führungskraft fundamental misstrauisch ist und jede E-Mail von dir gegenlesen will, was ist dann die logische Konsequenz?
Dass ich aufhöre, selbst mitzudenken?
Eben. Dienst nach Vorschrift.
Das ist keine böse Absicht von den Leuten, das ist die unausweichliche Wirkung dieser kontrollierenden Ursache.
Okay, das ist Ebene 1. Und was ist dann Ebene 2?
Ebene 2 ist die reine Disziplin im Verhalten, also wie verlässlich etwas abgearbeitet wird.
Wenn das Management also beschließt, dass jeden Freitag ein Statusbericht geschrieben werden muss.
Und das wird monatelang ohne jede Ausnahme so durchgepeitscht, dann handelt die Organisation auf dieser Verhaltensebene konsequent.
Ah, ich verstehe. Das heißt, die Falle für uns heute ist, dass wir fast immer nur noch diese Ebene 2 fordern. Wir verlangen Verhaltensdisziplin von allen.
Aber wir ignorieren völlig die Ursache-Wirkungslogik von Ebene 1. Und das führt zu dieser krassen Frustration in den Firmen.
Weil Maßnahmen zwar super konsequent umgesetzt werden, aber die Leute nicht mitziehen.
Ganz genau.
Das ist im Grunde so, als würde ich einen Apfelbaum pflanzen. Der Same, also die Ursache, ist ein Apfel.
Mhm.
Und dann bin ich total diszipliniert. Ich stehe jeden Tag um 6 auf, gieße den Baum, düme ihn, schneide ihn zurück. Meine Verhaltensebene ist maximal konsequent.
Ein Vorzeigegärtner sozusagen.
Und nach 3 Jahren stehe ich dann da und rege mich furchtbar auf, dass keine Birnen wachsen. Die Maßnahme war perfekt umgesetzt, aber die grundlegende Ursache war halt einfach die falsche.
Besser kann man es nicht zusammenfassen. Du kannst Führungskräfte, die eine kontrollierende Grundhaltung haben, noch so konsequent durch New Work Seminare schleusen.
Die werden nie echte Eigenverantwortung zulassen.
Nie. Die Haltung des Chefs steht im totalen Widerspruch zu der Maßnahme.
Und wenn dieser Zustand dann dauerhaft anhält, also Maßnahmen werden konsequent durchgezogen, aber die Haltung passt gar nicht dazu. Wie nennt Metzger das in seinem Skript? Er hat da ja so einen bestimmten Begriff.
Ja, er nennt das die konsequente Inkohärenz.
Konsequente Inkohärenz. Das klingt erstmal total wie ein Widerspruch in sich selbst, oder?
Ist es auch. Aber es beschreibt leider den absoluten Normalzustand in wahnsinnig vielen Unternehmen. Sichtbares Handeln und innere Haltung passen nicht zusammen.
Sie sind inkohärent.
Genau. Und statt diesen schmerzhaften Widerspruch aufzulösen, macht man einfach weiter und hält ihn konsequent aufrecht.
Lass uns da mal ein paar Beispiele aus dem Alltag anschauen. Ich glaube, jeder, der das hier hört, kennt das. Nehmen wir mal das gute alte Unternehmensleitbild.
Oh ja.
Da steht im Foyer riesig das Wort Vertrauen an der Wand. Aber im Alltag musst du für eine Reisekostenabrechnung von 30 Euro erstmal 4 Freigabeschleifen durchlaufen.
Klassiker. Oder das Lieblingsthema, Fehlerkultur. Da stellt sich der Geschäftsführer ins Townhall-Meeting und sagt, wir brauchen Offenheit. Seien Sie mutig.
Wir müssen schneller scheitern.
Genau. Und was passiert dann, wenn sich wirklich mal einer meldet und sagt, Leute, dieses Prestige-Projekt fährt gerade komplett vor die Wand?
Der wird natürlich nicht sofort gefeuert. Das wäre ja zu plump. Aber beim nächsten wichtigen Meeting steht er zufällig nicht mehr auf der Einladungsliste.
Er wird subtil kaltgestellt. Die offizielle Maßnahme, wir fordern Offenheit, ist da. Aber die Haltung, Kritik wird bestraft, bleibt bestehen.
Und wenn Organisationen dann merken, dass sie so nicht weiterkommen, dass alles schief geht, was passiert dann? Dann kommt immer diese eine große Ausrede.
Die Welt ist einfach zu komplex geworden.
Ja, die böse, komplexe Welt ist schuld.
Und da wird Metzger wirklich scharf. Er sagt, das ist bequem und es ist falsch. Führung scheitert nicht an der Komplexität.
Woran dann?
An dem naiven Versuch, die Wirkung bei den Mitarbeitern direkt über noch mehr Regeln, Prozesse oder Mails steuern zu wollen. Man fummelt quasi immer am Ende der Kette herum.
Metzger hat da einen Schlüsselsatz, der mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Er schreibt, Moment, ich hab's hier, Konsequenz ist nicht das, was du tust. Konsequenz ist das, was unausweichlich aus deiner Haltung heraus folgt.
Das ist ein krasses Urteil.
Total. Weil das ja bedeutet, wir können unsere Haltung überhaupt nicht verstecken. Ich kann mich als der modernste, agilste Chef der Welt inszenieren. Wenn ich den Leuten eigentlich nichts zutraue, spüren die das.
Sie spüren es und sie verhalten sich danach. Das ist der Kern. Deine Haltung drückt sich einfach durch jede Pore deiner Handlungen aus.
Okay, aber wenn das so ist, und da wende ich mich jetzt auch mal direkt an dich, der uns gerade zuhört, wie funktioniert Führung dann überhaupt, wenn direkte Anweisungen eh ins Leere laufen, außer ich nutze Druck und Manipulation? Sind wir dann machtlos?
Nein, überhaupt nicht. Wir müssen nur verstehen, dass Führung fast immer indirekt funktioniert.
Indirekt?
Ja, über das, was Metzger den Kontext nennt
oder den Beziehungsraum. Du steuerst als Führungskraft nicht primär die Menschen an sich, du stellst einen Kontext zur Verfügung.
Und die reagieren dann auf diesen Kontext?
Völlig logisch und konsequent,
ja.
Kontext ist jetzt so ein Wort, das schnell mal ein bisschen abstrakt und theoretisch klingt. Wie erkenne ich das ganz konkret, wenn ich morgen früh ins Büro komme? Es gab da doch diese Checkliste in der Quelle.
Genau, 5 Indikatoren, an denen man diesen unsichtbaren Kontext erkennen kann. Der erste sind so typische Verhaltensmuster.
Also wer redet zum Beispiel in Meetings am meisten?
Richtig. Ist es immer der Chef und alle anderen nicken nur? Oder werden Ideen wirklich nach Qualität bewertet und nicht nach der Gehaltsstufe dessen, der sie vorschlägt?
Okay. Punkt 2 auf der Liste war, was ist hier normal?
Was toleriert wird, ja. Ist es normal, dass Deadlines eigentlich immer gerissen werden? Ist es normal, dass man auf dem Flur lästert, statt Dinge im Meeting anzusprechen?
Das prägt ja viel mehr als jedes offizielle Regelwerk. Dann der dritte Punkt, die Entscheidungsgeschwindigkeit.
Ein Riesenthema. Wenn selbst kleinste Entscheidungen wochenlang dauern, liegt das selten an den Prozessen.
Sondern?
Daran, dass der von der Führung geschaffene Kontext signalisiert, wer hier einen Fehler macht, ist geliefert. Diese Trägheit ist einfach die logische Folge von Angst.
Wow. Punkt 4 betrifft die Qualität der Zusammenarbeit. Arbeiten die Leute echt zusammen oder sichert jeder nur sein eigenes Budget ab, um am Ende nicht schuld zu sein?
Und dann kommt der 5. und vielleicht brutalste Indikator. Was wird eigentlich belohnt und was wird sanktioniert?
Ah, also wenn der Chef immer Teamwork predigt, aber am Ende des Jahres kriegt der toxische Einzelkämpfer die Beförderung?
Genau. Der Typ, der eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat, aber halt seine Zahlen geliefert hat. Diese Beförderung definiert dann den wahren Kontext. Die Leute schauen nicht auf das Poster an der Wand, die schauen darauf, wofür es den Bonus gibt.
Das ist eine ganz schön bittere Pille für Führungskräfte. Das heißt ja, wenn eine Abteilung massive Probleme hat, dann ist es kein Pech.
Nein.
Es ist kein Betriebsunfall. Dieser Führungskontext, diese Haltung der Manager, die bewirkt diese Probleme. Die sind die unausweichliche Konsequenz von Ebene 1.
So weh das tut, ja. Wenn die Leute keine Verantwortung übernehmen, dann weil der Kontext es bestraft oder nicht sicher macht.
Okay, aber wie komme ich da jetzt raus? Wie ändere ich diese innere Haltung? Ich kann ja nicht morgens aufstehen, einen Schalter umlegen und sagen, so, ab heute bin ich der vertrauensvolle Leader. Das ist doch ein harter psychologischer Prozess.
Es ist der schwierigste Teil überhaupt. Das geht nicht mit einem Wochenendseminar. Es braucht radikale, schmerzhafte Selbstreflexion.
Ich muss also erstmal verstehen, warum ich so handle, wie ich handle?
Genau. Nimm noch mal den Mikromanager. Der ist ja nicht böse. Der kontrolliert oft aus einer ganz tiefen eigenen Angst heraus.
Verlustangst.
Angst vor Kontrollverlust. Angst vor dem eigenen Versagen, wenn sein Team einen Fehler macht.
Das heißt, solange der diese eigene Angst nicht anpackt, wird er immer ein Kontrollfreak bleiben, egal wie viele Scrum Master Zertifikate HR ihm gibt.
Exakt. Er muss sich dieser Angst stellen. Und das bedeutet Coaching, echte Entwicklung, sich ungeschminktes Feedback holen. Man muss sich extrem verletzlich machen.
Und davor drücken sich halt wahnsinnig viele. Weil es natürlich einfacher ist, einfach ein neues Tool für Projektüberwachung einzukaufen.
Das ist dann wieder die konsequente Inkohärenz live in Aktion. Ein Pflaster auf einen offenen Knochenbruch kleben.
Hat Metzger denn einen Rat, wie man diese echte Arbeit an der Haltung anfangen kann?
Ja. Er hat da eine sehr zentrale Führungsfrage formuliert. Eine, die dich zwingt, wegzuschauen von den Symptomen hin zur Ursache.
Weg von diesem typischen, was müssen die anderen endlich mal kapieren?
Genau. Die Frage lautet, passt das, was ich will, zu dem, was ich tatsächlich ermögliche?
Passt das, was ich will, zu dem, was ich tatsächlich ermögliche? Puh, das zwingt dich 100% in die Verantwortung.
Absolut.
Wenn ich will, dass mein Team innovativ ist, aber ich jeden bei dem Fehler zusammenfalte, dann ermögliche ich ja keine Innovation.
Du ermöglichst nur Angst. Diese Frage deckt jede Inkohärenz sofort auf. Das ist der Spiegel, in den man schauen muss, bevor man wieder irgendeine neue Regel einführt.
Lass uns das mal für dich als Hörer zusammenfassen. Du kannst in deiner Firma an 1000 Stellschrauben drehen. Du kannst Prozesse ändern, Strukturen umwerfen, neue Tools einführen.
Genau. Aber eine dauerhafte Wirkung bei den Menschen kannst du durch diese reinen Maßnahmen einfach nicht erzwingen.
Genau. Zwischen deiner Haltung und der tatsächlichen Wirkung liegt die wahre Konsequenz. Und genau da, in diesem unsichtbaren Kontext, da zeigt sich echte Führung.
Wer das ignoriert, der verbrennt einfach weiter Unsummen für irgendwelche Verhaltenspflaster.
Und zum Abschluss, wo wir gerade über Haltung sprechen, da drängt sich mir noch ein richtig provokanter Gedanke auf. Etwas, worüber du heute Abend mal nachdenken kannst.
Jetzt bin ich gespannt.
Wir reden ja momentan überall über KI, oder? Algorithmen, die Projekte leiten, datenbasierte Entscheidungen treffen.
Das große Hype-Thema.
Aber wenn Führung, wie wir heute gelernt haben, immer unausweichlich durch diese menschliche innere Haltung wirkt, was passiert dann, wenn der Manager gar keine innere Haltung hat?
Weil eine KI keine Seele hat.
Genau. Ein Algorithmus hat keinen Respekt, er hat keine Ängste, keine Wärme. Er hat nur programmiertes Verhalten. Das ist doch dann Ebene 2 in Reinform.
Reine Verhaltensdisziplin.
Ist KI in der Führung dann vielleicht der absolute Gipfel der konsequenten Inkohärenz? Weil wir als Menschen doch sofort spüren müssten, dass da gar nichts Echtes dahinter steckt? Können wir uns von einer Maschine überhaupt jemals sicher und vertrauensvoll geführt fühlen?
Das ist wirklich eine fundamentale Frage für die Zukunft.
Nimm das mal mit und beobachte morgen mal in deinem eigenen Meeting, was da passiert. Achte nicht auf die Agenda oder die schönen Worte, achte einfach mal auf den Kontext und die echte Haltung im Raum. Wir hören uns beim nächsten Deep Dive.